Stadtgeschichte Aarau. Podcast.
Willkommen beim neuen Podcast von der Stadtgeschichte Aarau. Bei Manuel Neff und bei mir, Barbara Mattis, geht es heute ums Wohnen und ums Bauen zu Aarau im 20. Jahrhundert. Und es geht um eine gelbe Piratenfahne und eine Fernsehsendung aus den 1980er Jahren.
Grüezi miteinander. Heute fragen wir wieder, dürfen wir reinkommen? Und zwar fragen wir das, eine sogenannte Durchschnittsschweizer Familie in einem durchschnittsgrossen Wohnblock in der Schweiz, irgendwo im Deutschschweizer.
Die Sendung «Karussell» vom Schweizer Fernsehen hatte eine Rubrik mit dem Namen «Dürfen wir reinkommen?». 1983 war sie zu Besuch in Aarau.
Sollen wir mal schauen, wo wir sind effektiv? Kurt, Aspi?
Ja, wir sind hier nicht vor einem kleinen Einfamilienhäuschen, sondern vor einer sehr grossen Überbauung. Insgesamt drei Blöcke, einen davon sehen wir jetzt hier im Bild. Mit total etwa 1200 Wohnungen in Aarau, am Rand von Aarau. Telli heisst die Überbauung. Und wir hoffen jetzt, dass in Bälde ein paar Lindtücher von aussen sind, damit wir nicht mehr so lange frierend im Regen stehen müssen und dass wir sehen, zu wem wir zu Besuch gehen können. In der Zwischenzeit gebe ich zurück dir, Urs Emmenegger, ins Studio.
Der Kurt Eschbacher steht vor einem der grossen Blöcke in der Telli zu Aarau. Es sind riesige Hochhäuser, im Volksmund heissen sie auch Staumauern. In Flugblättern hat die Fernsehsendung die Bewohnerinnen und Bewohner der Blöcke aufgefordert, ein Leintuch vorauszuhängen, als Zeichen, dass man die Live-Sendung bei sich empfangen. Es sind dann tatsächlich Tücher erschienen, an den Balkonen der Wohnungen der Telli-Überbauung. Aber nicht nur das, aus einem Balkon im 6. Stock ist auch eine gelbe Piratenfahne geschwenkt worden. Kurz darauf ist der Moderator Kurt Eschbacher mit der ganzen Fernsehcrew, Kamera und Tontechniker bei der Wohnung mit der Piratenfahne läuten.
Und jetzt sind wir gespannt, wer rauskommt.
Sally, dürfen wir reinkommen?
Ja, kommen Sie nur.
Kurt Eschbacher ist mein Name. Wie heißt du?
Ich bin der Eschbacher, ich bin der Patrick.
Du bist der Patrick.
Ja.
Und wo sind deine Eltern?
Ja, also die Mami arbeitet und mein Vater wohnt in Neftenbach.
Aha. Also, und wo dürfen wir her, schon, wenn wir zu dir zu Besuch kommen?
Ja, können
zu dir ins Zimmer oder ins Wohnzimmer?
Ja, sie können jetzt oben kommen.
Die Tür auf da hat Patrick Egger, 12-jährig. Er führt die ganze Fernsehcrew in die Stube.
Patrick, du hast uns die Fahnen rausgehängt.
Ja.
Was hast du dir jetzt vorgestellt, was passiert?
Ja, eben, also Männer kommen mit Kamera und einfach so, dass sie vielleicht ein bisschen fragen wollen, ob man gerne da wohnt oder wie ist es so.
Ja, und das möchte ich dir jetzt gerade fragen. Wohnst du gerne da?
Ja, sehr. Also ich möchte nicht mehr fort.
Sicher, obwohl das so ein grosser Block ist.
Ja, also er ist schon gross, von außen sieht er grusig aus. Aber von innen ist also schon ein paar Schützen.
Der Patrick Egger plaudert in der Fernsehsendung auf dem Sofa und zeigt der späteren Fernsehlegende Kurt Eschbacher sein Zimmer mit den Kanarienvögeln Chico und Hansi und setzt sich spontan an seine Hausorgel und spielt live im Fernsehen einen Country-Song vor.
1983 ist es knapp 10 Jahre her, seit die ersten Wohnungen in der Telli bezogen worden sind. Es stehen drei von den später vier grossen Blöcken. Ursprünglich war gedacht, dass hier rund 4'500 Menschen wohnen in 1'250 Wohnungen. Wir reden in diesem Podcast über die Aarauer Telli, aber auch über den Wohnungsbau und die Bevölkerungsentwicklung. Zu Gast haben wir heute zwei Autoren von der Stadtgeschichte Aarau, der Patrick Zehnder und der Fabian Furter. Fabian, du hast über Telli geforscht. Warum gibt es jetzt so eine grosse Überbauung gerade zu Aarau?
Also grundsätzlich kann man sagen, dass in der Nachkriegszeit, wo der grosse Boom war, nicht nur wirtschaftlich, sondern ein Boom, der sich auch auf Bevölkerungszahlen niedergeschlagen hat, man einen ganz massiven Bedarf an Wohnungen hatte, wo damals wesentlich grösser war als heute, wo man auch von einer grossen Wohnungsnot redet. Die Not war damals noch viel, viel grösser gewesen, weil in der Kriegszeit keine Wohnungen gebaut worden sind und nach dem Krieg mit dem grossen Bevölkerungszuwachs das Delta, das Manko immer grösser geworden ist. Und man hat krampfhaft nach Lösungen gesucht, wie man dieser Wohnungsnot begegnen kann. Natürlich begegnet man Wohnungsnot, indem man Wohnungen baut. Und man hat nach Lösungen gesucht, wo man gemeint hat, sie zu finden, indem man industriell Wohnungen baut. Das heisst, dass man Bausysteme entwickelt, wo man in einer Fabrik vorproduzieren kann. Man sagt dem landläufig auch Plattenbau. Das kennt man vor allem aus osteuropäischen Ländern. Aber es hat es im grossen Stil eben auch bei uns gegeben. Dass man vorfabriziert Wohnungsbau gemacht hat. Und vorfabrizierter Wohnungsbau ist dann am rentabelsten, wenn man möglichst grosse Häuser baut, also an einem Ort möglichst viele Wohnungen realisiert. Und das ist eigentlich wie so die Grundkonstellation gewesen dafür, warum dass man überhaupt nicht nur in Aarau, sondern nicht nur in der Schweiz, das ist ein internationales Phänomen gewesen, vor allem dann in den 60er Jahren, dass man eben so grosse Wohnsiedlungen realisiert hat, die in der Skalierung viel, viel grösser gewesen sind, als wir das heute kennen.
Aber es hat ja nicht überall solche Wohnungen gegeben. Warum hat es also solche grosse Blöcke-Überbauungen gegeben? Was war der Moment, dass Aarau zu dem gekommen ist?
Also Aarau hat ein Platzproblem gehabt und darum auch nicht können wachsen. Also das ist signifikant, das hören wir vielleicht dann nachher noch von Patrick, da weiss er besser Bescheid. Das ist sicher ein Aspekt gewesen. Man hat in dem engen Raum, wo Aarau zur Verfügung gestanden ist, auch gar nicht so viele Möglichkeiten gehabt. Ich glaube aber viel wichtiger sind eben die involvierten Akteure gewesen. Man hat in Aarau eine Immobilien- und Baufirma gehabt, mit dem Namen Horta, die längst verschwunden ist, wo jemandem gehört hat, der voll auf den Zug aufgesprungen ist. Wo eben so in dieser Bauwirtschaft vom industrialisierten Wohnungsbau tätig war. Und die Firma hat das ganz wesentlich vorantrieben. Hat aber auch, ist auch auf fruchtbaren Boden gefallen, also hat auch ein Gegenüber gefunden, mit den Landbesitzern, die es sonst noch gegeben hat in der Deli, die da mitgegangen sind.
Es ist ja ein Merkmal von diesen Plattenbausiedlungen, dass man nicht einfach nur wohnt, sondern dass man ein bisschen wie eine Ministadt hat. Also das hat man auch in der Deli, es hat dort später mal gezogen, es hat einen Supermarkt, es hat ein Gemeinschaftszentrum, also es ist ein bisschen wie eine kleine Stadt in sich. Also ist das die Idee gewesen, dass man mal das Zentrum von ganz Aarau dort hat und nicht so, wie man es jetzt heute hat, mit der Altstadt und dem Bahnhof? Ist das mit die Idee gewesen?
Nein, das war nicht die Idee gewesen, aber man hat von Anfang an gewusst, auch aus Beispiel natürlich aus dem benachbarten Ausland, wo so Siedlungen vergleichsweise viel, viel grösser sind. Also in Deutschland, in Frankreich, in Ostdeutschland ist der Faktor häufig einfach mal 10 gewesen, wenn man so Siedlungen gemacht hat. Also du hast ja vorher von 1200 Wohnungen geredet. Da redet man in Frankreich oder Deutschland gar noch nicht von einer grossen Überbauung. Dort ist per Definition, es gibt keine fixe Definition, aber dort redet man oft in der Statistik erst so ab 5.000 bis 10.000 Wohnungen von einer Grosswohnsiedlung. So. Also bei uns ist die Skalierung ganz eine andere. Aber man hat aus den Erfahrungen vom Ausland gewusst, man muss von Anfang an die sozialen Einrichtungen mitdenken. Und da bin ich eigentlich der Meinung, hat man in Aarau sehr vieles eigentlich richtig gemacht von Anfang an. Man hat an Arbeitsplätze gedacht, man hat an soziale Einrichtungen gedacht, man hat an Schulen gedacht. Also es ist alles miteinander geplant und tatsächlich auch realisiert worden. Weil das ist das, was man im Ausland oft gesehen hat. Das Dringendste war der Wohnungsbau. Da hat man den mal gemacht und nachher hat das Geld gefällt für die sogenannten Nachfolgeeinrichtungen, die natürlich eminent wichtig sind, dass so ein Ort als Gesamtgefüge auch funktioniert. Aber dass man das Stadtzentrum verlagert, das war nicht die Idee gewesen. Aber man muss sich bewusst sein, die Deli in der Vollbesetzung hat bedeutet, dass da auch die Stadtbevölkerung um ein Viertel zugenommen hat. Und da muss man logischerweise auch reagieren. Oder?
Die Einrichtungen, wie man das geplant hat in Zentral- und in Osteuropa, die haben Mikrorajon geheissen. Und so einem Mikrorajon hat es einen Samariterposten gehabt, einen Kinski und ein Restaurant und einen Blumenladen und einen Zeitungskiosk. Und im besten Fall hat man das nicht nur am Bus angeschlossen, sondern irgendein ist eine U-Bahn gekommen. Und das zeigt ja schon, dass das in viel grösseren Dimensionen gedacht war. Also ein Beispiel wäre südlich von Budapest wäre Kispest, also Kleinpest. Und dort sieht man das sehr gut, wie das aufgebaut ist. Und das sieht man da ganz Ost- und Zentraleuropa durch.
Wieso ist eigentlich gerade so eine osteuropäische Bauweise im Westen so beliebt worden? Ist das nicht ein kleiner Widerspruch, dass so der kapitalistische Westen vielleicht ja eigentlich ein anderes Muster von Wohnen sich vorgestellt hat und sich jetzt nicht unbedingt Osteuropa zum Vorbild würde nehmen.
Das ist aber auch nicht, also da muss ich auch widersprechen, vom Konzept her ist das nicht ein osteuropäisches Konzept von Wohnungsbau. Also die Ideen von industriellem Wohnungsbau, die gehen in die Zwischenkriegszeit zurück. Und die ersten Versuche, die finden eigentlich im Kontext vom Bauhaus in Dessau statt. Also dort macht man erste konkrete Versuche von Umsetzungen. Also es gedanklich besteht das schon in der Zwischenkriegszeit. Und es ist eigentlich in der Nachkriegszeit, vor allem Frankreich, wo die ersten ganz gross angelegten Tests macht. Das sind auch französische Ingenieure, die das System entwickeln, von der sogenannten schweren Betonfuhrfabrikation. Also das bei uns Plattenbau genannte Bausystem. Das war ein Ingenieur, der auch in der Autoindustrie tätig war. Also das entsteht eigentlich in Frankreich, wird das serienreif. Aber in Osteuropa, wie soll ich sagen, hat das breiter Fuß gefasst. Einerseits, ich habe gesagt, es ist zwingend, dass man grosse Serien baut an einem Ort. Das ist natürlich viel einfacher in einem sozialistischen System, wo das Land, der Landbesitz zentralisiert ist und wie eine Behörde kann bestimmen, wo und wie gross baut man. Das ist wie so das eine. Und das andere ist, dass das natürlich auch zum Konzept, zum gedanklichen Konzept im Sozialismus besser passt hat. Und jeder kommt die gleiche Wohnung zur Verfügung gestellt über, oder? Und bei uns im Westen hat das dann ein bisschen dazu geführt, dass sehr oft, in der Schweiz weniger, eigentlich in der Schweiz gar nicht, aber in Westeuropa, dass man das Bausystem gebraucht hat, für sozialen Wohnungsbau zu machen. Und das war so ein bisschen ein Geburtsfehler gewesen, dass dann prozentual übermäßig hoher Anteil an Leuten in die Siedlungen gegangen sind, die weniger gut gestellt gewesen sind. Das war im Osten überhaupt nicht so gewesen, und bei uns in der Schweiz im Übrigen auch nicht. Also der Mittelstand ist in die Siedlungen gewonnen.
Also jetzt haben wir viel über das Ausland geredet. Wir würden gerne nochmal zurück auf Aarau kommen. Wir sind jetzt am Anfang der 1970er Jahre und es besteht eben die Wohnungsknappheit und auch ein Bevölkerungszuwachs. Vielleicht eine Frage an dich, Patrick, wie erklärt sich eigentlich der Bevölkerungszuwachs in Aarau nach dem Zweiten Weltkrieg?
Also nach dem Zweiten Weltkrieg erlebt die Aarauer Industrie einen ungeheuren Boom und braucht Arbeitskräfte. Das heisst, man hat inländische Zuwanderung, die leben aber nicht unbedingt in Aarau selber, sondern auch in Buchs und Zur und Rohr und Zempfelden. Und das bringt zuerst einmal so einen Schub. Und natürlich auch ausländische Arbeitskräfte, das sind in erster Linie Leute, die von Italien kommen. Und die sorgen dafür, dass Aarau mit etwa 17'000 Leuten einen ersten Höhepunkt in der Bevölkerungsentwicklung erreicht. Das ist eigentlich atypisch, weil der Aargau wächst in den 60er Jahren am meisten. Dort geht in Aarau die Bevölkerung bereits zurück. Das hat vor allem auch damit zu tun, dass man in der Altstadt oder in diesen alten Quartieren nicht so viele Leute reinbringt. Die Altstadt ist ein bisschen runtergekommen, wie ein Haufen Altstädte in der ganzen Schweiz. Und darum wohnt man dann halt rundherum. Das ist die Zeit, wo eben die genannten Dörfer extrem wachsen. Wer etwas auf sich hat, der zieht dann Jura Südfuss zu. Und von dem her hat man so eine Entwicklung. Es geht dann von 1960 auch wieder atypisch bis Mitte der Nullerjahre vom 21. Jahrhundert, bis man die 17'000 Leute wieder erreicht, die man 1960 einmal hatte. Das hat aber dort auch damit zu tun, dass in den 70er Jahren mit der beiden Ölkrisen die Industrialisierung einsetzt, die Aarau eigentlich recht tüpft. Und anders als sonstige Städte im Aargau, ich denke zum Beispiel Baden, wo dann mit dem Engineering quasi wie ein Ersatz hat, aus der Industrie aus, gelingt das Zahn auch nicht. Und es ist wirklich dann so ein Abbauen und ein Entstehen von Industriebrachen und dort entsteht nachher anders.
Und konkret, was sind denn das für Industrien in Aarau, die so schnell gewachsen sind und dann eben gleich wieder stagniert und zum Teil zurückgebaut worden sind?
Also das sind wirklich 30 Jahre ein ungeheurer Boom. Die Franzosen reden von der Trente Année Glorieuse oder die Deutschen vom Wirtschaftswunder. Das ist zum Beispiel Öler, das ist Sprecher und Schuhe, das ist Kern, das ist Merz etc. Also das sind ein Haufen Firmen, die zum Teil dann aber auch aus der Stadt ausziehen. Zum Beispiel der Schokoladenfrei. der sucht es weiter und der merkt schon, ja, dort unten, wo sie sind, haben sie keinen Platz. Und dann wirklich gross denken und auch eine grosse Anlage anlegen.
Also sind es vor allem so Stahlwerke und spezialisierte Messgeräte zum Beispiel, also mit Kern und Öler in Aarau?
Ja, und natürlich auch die ganze elektrische Versorgung. Gerade nach dem Krieg ist das ein ungeheures Bedürfnis in Europa, dass man die ganze Infrastruktur wiederherstellt und halt modern wiederherstellt. Und von dem her sind das Transportsystem, ist es Energiegewinnung, Energieverteilung, wo eine grosse Rolle anfängt zu spielen. Und man hat halt das nicht nur hier geplant, sondern auch tatsächlich zusammengebaut.
Stadtgeschichte.
Und jetzt haben wir eigentlich genau in dem Moment, wo die Industrie schon wieder ein bisschen im Niedergang ist, die Teleblöcke, die sind in Aarau im Aufbau gewesen, sind dann in den 80er Jahren schon fast fertig gebaut gewesen. Und dann hat es eben einen Bevölkerungsrückgang oder auch eine Stagnation in Aarau gegeben. Wie hat sich die Bevölkerungszusammensetzung in Aarau in diesen Jahren entwickelt?
Das ist noch schwierig zu sagen. Ende 60er Jahre gibt es so Meldungen, es habe 20 bis 30 freie Wohnungen in Aarau. Das ist praktisch nichts. Und etwa 10 Jahre später stehen über 100 Wohnungen frei. Und das sind aber allgemein eher grössere Wohnungen, 3 bis 5 Zimmerwohnungen. Und das deutet darauf hin, dass Familien, wie das hier war, dann aufs Land ziehen und dass die weggehen aus der Stadt. Weil wir haben ja wirklich Aarau, ist ein kleiner Perimeter zwischen dem Alpenzeiger und dem Distelberg. Oder? Das ist wirklich ein kleiner, enger Raum, wie es der Fabian gesagt hat. Und die Entwicklung nachher von diesen Quartieren, die dann die Freiflächen überbauen, das kommt dann erst später.
Gut, jetzt sind wir in den 70er Jahren, es stagniert, wir haben Ölkrise. Wenn wir jetzt die Telewohnungen anschauen, Zara und Fabian Furter, wie hat es denn dort ausgesehen? Also sind die auch leer gestanden?
Also was in der Tele passiert ist, man hat die Etappierung verzögert vom Bau von dieser ganzen Siedlung. Also man hat eigentlich aufgehört zu bauen wegen der Krise, weil tatsächlich die Nachfrage komplett eingebrochen ist nach Wohnungen. Das ist ja schon mega faszinierend, oder? Man hat 15 Jahre alles probiert, um die Nachfrage nach Wohnungen zu stillen. Und nichts hat funktioniert. Also, man hat verschiedene Bausysteme probiert, man hat Subventionierungen probiert, man hat alle Arten von Erleichterungen probiert. Aber die Nachfrage ist quasi mit dem erhöhten Tempo immer weiter gestiegen. Also, die Nachfrage war immer grösser gewesen als das Angebot. Und erst die Krisensituation hat, ja, für Anführungsstrich, das Problem gelöst, weil nämlich schlagartig die Leute plötzlich doch zufrieden gewesen sind mit ihrer Wohnung, die sie hatten. Ich muss an dieser Stelle in einer Klammer auch sagen, wir haben ja Wohnungsnot gehabt. Das war eine Bedürfnisnot gewesen. Also es ist ja nicht so, dass die Leute auf der Strasse waren, sondern sie haben nicht die Wohnung gehabt, die sie haben wollen. Oder? Und wenn man so ein enormes Wirtschaftswachstum hat, wie man es damals in den 60er Jahren hatte, dann steigt natürlich auch das Bedürfnis. Eben, die Leute sind in Altbauten gewesen, haben gefunden, sie wollen eine moderne Wohnung mit Zentralheizung und Badwannen und Balkon. Und das haben die Grosswohnsiedlungswohnungen alle geboten. Und darum haben die Leute auch die T-Welle. In der Schweiz sind nicht randständige oder Sozialfälle in die Siedlungen gewohnt. Ganz im Gegenteil. Das sind moderne Wohnungen für den Mittelstand gewesen. Das muss man vielleicht auch sagen, in der Schweiz ist das ein bisschen anders als in den benachbarten Ländern. Also nicht nur in Osteuropa, wo das ganze Bauwesen sowieso staatlich organisiert war, aber eben auch in Frankreich oder in Deutschland und auch in Italien ist das Bereitstellen von Wohnraum auch für Leute, die vielleicht weniger bemittelt sind, da hat der Staat ganz massiv eingegriffen mit staatlichen Behörden, die Wohnungen gebaut haben und auch besessen haben. In der Schweiz hat es das nicht gegeben. Die Schweiz hat den Wohnungsbau immer als private Angelegenheit angeschaut. Es sind immer Private gewesen, die Wohnungen gebaut haben. Manchmal sind sie unterstützt worden, subventioniert worden. Aber die Privaten, die so riesige Siedlungen gebaut haben, die haben die so müssen bauen, dass sie sie auch vermieten können. Also sie haben keine Garantie gehabt, dass die Wohnungen dann gemietet werden. Und darum, oder auch darum, ist in der Schweiz der Standard viel, viel höher als im benachbarten Ausland, auch von diesen grossen Blockwohnungen. Also, um das kurz zusammenzufassen, man hat in der Telly einen Baustopp gemacht und hat erst Anfang des 90er Jahre ist der vierte, letzte Block dann fertig gebaut worden. Also man hat etwa 10 Jahre einen Unterbruch gehabt und hat sich dann dafür entschieden, nach dem alten, also nach dem bestehenden Konzept aus den frühen 70er Jahren das fertig zu bauen. Und das ist auf die Krise zurückzuführen. Aber das heisst nicht, dass die Wohnungen leer gestanden sind. Es ist einfach quasi, das Wachstum hat sich massiv verlangsamt. Aber wir müssen uns mal vor Augen halten, der Wettbewerb ist im Sommer 1970 durchgeführt worden und juriert worden, Ende Jahr 1970. 1971 hat man bereits ein Baugesuch gehabt, wo notabene ohne Einsprache bewilligt worden ist und man hat noch im Laufe des Jahres 1971 angefangen zu bauen. Und 3 Jahre später sind 470 Wohnungen bezogen worden und dann in kurzem Takt die gesagt, bis gegen 1000 Wohnungen. Ich meine, das ist ein Tempo, das können wir uns gar nicht vorstellen, wo das ganze Stadtquartier entsteht, innerhalb von 4 Jahren. Vom ersten Plan bis zur bezogenen Wohnung. Das ist heute undenkbar und das hat Vor- und Nachteile, oder? Man sorgt sich mehr für Qualität und, aber das verteuert und verlangsamt halt auch vieles. Und so wird dann der Wohnungsbau fast ein bisschen antizyklisch. Bis die Wohnungen da sind, braucht es sie manchmal gar nicht mehr.
Was ich schon noch auch spannend finde, wie hat es eigentlich in der Telly ausgesehen, bevor die Telly-Blöcke gebaut worden sind?
Ja, also einerseits hat es in der Telly Industrie gehabt, aber andererseits waren es landwirtschaftliche Flächen, die man dort hatte. Und das war auch der Grund, wieso die Ortsbürger dort etwas hatten. Oder? Also zum Beispiel so die berühmte Wassermatte, die man dort gekannt hat. Also es war ein Gebiet, das man seit Jahrhunderten intensiv auch genutzt hat. Immer einmal wieder überschwemmt. Aber das war so eine gemischte Nutzung eigentlich. Und eben, weil die Industrie im Rückgang begriffen war und die Landwirtschaft auch nicht mehr so viel abgeworfen hat, hat man sich dann zu dieser Nutzung mit dieser grossen Überbauung entscheiden.
Der Vorteil bei der Entwicklung dieses Projekts war, dass es für den grossen Perimeter dort unten nur 3 grosse Landbesitzer gegeben hat. Die Stadt bzw. die Ortsbürgergemeinde selber, eine Fabrikantenfamilie und die Baufirma Horta selber, wo das Projekt ganz wesentlich vorantrieben hat. Und vielleicht als kleine Anekdote dazu noch. Die Baufirma Horta hat auch ihr eigenes Bausystem vorgeschrieben in diesem Wettbewerb, also für die Planung. Das ist ein Planungs- und Bausystem gewesen, wo ganz eigene Wohnungsgrundrisse hat. Und das sind die Wohnungsgrundrisse, die es heute in der Telly hat. Das sind eigentlich sehr spannende Grundrisse, weil die Wohnungen sind alle sogenannt durchschüssig. Also du hast immer auf beiden Seiten vom Block hast du einen Balkon, einen kleinen und einen grossen, und hast du da sehr, sehr gut besunte Wohnung und auch gut durchlüftet. Und das Spannende ist, dass die Baufirma in der Immobilie, die war völlig überladen gewesen mit Projekten und in der Immobilienkrise, wo die Bauwirtschaft zusammengebrochen ist, ist das auch für die Horta, für die Immobilienfirma, sehr schnell, sehr gefährlich wurde. Und es ist tatsächlich der Fall eingetreten. Zu der Telly-Überbauung gehört ja das Telly-Hochhaus und das Einkaufszentrum. Das ist alles als ein Projekt gebaut worden. Und das Telly-Hochhaus, das weiss man heute gar nicht, ist eigentlich die Firmenzentrale von dieser Horta gewesen. Und die Firma Horta ist dort eingezogen, der Chef im Penthouse. Und ein paar Monate später ist der Pleitegeier über dem Hochhaus gekreist. Und die Firma ist innerhalb von kürzester Zeit abgewickelt worden. Von der gibt es nichts mehr. Also wir finden auch im Stadtarchiv nichts. Wir haben alles probiert. Die Firma, die etwa 600 Mitarbeiter hatte, sehr grosse Firma, ist einfach vom Erdboden verschwunden. Und ich kenne eine Episode von einem Mitarbeiter, der damals auf eine Weltreise gegangen ist und hat für ein halbes Jahr Urlaub genommen. Und der Chef hat ihm gesagt, ist gut, ich gebe dir Urlaub, kannst nachher wieder arbeiten. Und wenn du zurückkommst, ist die Firma nicht mehr existent gewesen, oder? Also, das, so schnell wie die gross geworden sind, so schnell sind die auch verschwunden. Das Lustige ist ja, dass heute das Finanzdepartement vom Kanton in dem Haus ist, also in dem Hochhaus ist. Der Kanton hat das dann eigentlich für einen Spottpreis aus der Konkursmasse raus gekauft. Und dass der Kanton, der eigentlich die Firma musste abwickeln, dann nachher selber wie Nutznießer war, ist so ein bisschen eine Randerscheinung von dem Ganzen.
Fabian, du hast gesagt, eben, es sind Wohnungen, die müssen auf dem Markt bestehen. Es gehen ja auch einfach ganz gewöhnliche Mittelstandsfamilien in die Telli wohnen. Wie sich es dort lebt, das hast du der Patrick Egger gefragt, wo du ja gesucht hast, der Bub, den wir am Anfang gehört haben, der 12-Jährige als Erwachsene, da sagt er, wie er seine Jugend in der Telli hat erlebt.
Ja, grundsätzlich kann ich das lässig gefunden. Also man soll sich immer Kinder, aber es lernt immer etwas. Es ist schon so. Ja. Mein bester Kollege oder Freund, der hat das gleiche Haus gewohnt. Und das Wohnfall, wenn mir der Block gefällt oder nicht, das ist mir als Kind, das war mir so egal gewesen.
Das ist ja manchmal ein bisschen überraschend, aber eben, wir haben es schon gehört, es wohnen Mittelstandsfamilien dort. Es gibt keine Stigmatisierung von den Leuten, die dort wohnen. Es wohnen einfach, man wohnt einfach dort. Und trotzdem ist so von außen hat man so ein bisschen das Gefühl, ja, dort würde ich jetzt vielleicht nicht unbedingt wohnen.
Ja, da sprichst du etwas ganz Wichtiges an. Was ich ganz fest davon überzeugt bin, und das ist ein Phänomen, das nicht nur in der Telli so ist, sondern in all diesen Grosswohnsiedlungen. Ich habe für die ganze Schweiz etwa 50 so Grosswohnsiedlungen, die vergleichbar sind mit der Telli zählt. Es ist ganz signifikant, dass der Blick von außen ein anderer ist als der Blick und das Empfinden von den Leuten, die dort wohnen. Also, und das ist ganz, ganz stark geprägt von Diskurs, wo damals schon in den 70er Jahren vor allem aus Deutschland und Frankreich in die Schweiz geschwappt sind. Dort hat es plötzlich eine riesige Diskussion gegeben unter Städtebauern, unter Soziologinnen, Architektinnen, die angefangen haben, Kritik zu üben an dieser Art und Weise, wie man eben Städtebau betrieben hat. Und das hat sich so kumuliert an diesen Grosswohnsiedlungen. Man hat das plötzlich als unmenschlichen Maßstab bezeichnet und als fehlgeleitete Idee von industriellem Bereitstellen von Wohnraum. Und der Diskurs ist so in die Schweiz eingeschwappt, vor allem über die Hochschulen. Und man hat den sehr unkritisch im wissenschaftlichen Diskurs quasi übernommen. Und das ist dann so eingetröpfelt die Gesellschaft. Und man hat plötzlich angefangen, sehr kritisch auf so Bauten zu schauen. Ich will mit dem nicht sagen, dass an denen alles gut ist. So. Überhaupt nicht. Aber man hat sie viel, viel schlechter geredet, als sie in Wirklichkeit gewesen sind. Und das ist ein Phänomen, das überall stattgefunden hat in der Schweiz. Und eben als Import quasi. Eine Importdiskussion aus dem Ausland. Und Ich sage einfach, für die Schweiz trifft da nicht zu, aus den genannten Gründen. Wie bei uns sind die Siedlungen qualitativ viel hochwertiger als im Ausland. Also die sind genauso, die Wohnungen sind genauso gut wie in einem kleinen Mehrfamilienhaus, das irgendwo im Quartier steht. Oft sogar besser. Und da tut sich so ein bisschen ein Schere auf für die Leute, die dort wohnen und die Leute, die von außen drauf schauen. Und natürlich hat das über die Jahre auch dazu geführt, dass es dann auch von der sozialen Durchmischung Veränderungen gegeben hat. Es ist tatsächlich schon so gewesen, dass viele Mittelstandsfamilien, die in den 70er Jahren in die Grosswohnsiedlungen gegangen sind, als Errungenschaft, das ist etwas gewesen, das sind die dann in den 80er Jahren in sein Familienhaus gezogen sind. Also der Traum vom eigenen Häuschen, das ist, glaube ich, etwas, was es immer gegeben hat, wo immer eine Mehrheit am Mehrfamilienhaus vorgezogen hat. Und wer es sich leisten konnte, hat das auch gemacht. Und so ist das schon auch in der Schweiz passiert, dass zum Teil in diesen Grosswohnsiedlungen dann so ein bisschen Umschichtung stattgefunden hat, sage ich jetzt mal, eher zu einfacher bemittelten Leuten. Aber dass das zu sozialen Brennpunkt geworden wäre, Das ist einfach nicht so.
Stadtgeschichte.
Das sind der Fabian Furter und der Patrick Zehnder, Autoren von der neuen Stadtgeschichte von Aarau im Podcast von der Stadtgeschichte. Mit mir Barbara Mattis.
Und mir Manuel Neff.
Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, dann schreibt uns eine E-Mail. Unsere Adresse ist podcast@stadtgeschichte-aarau.ch. Schön, dass ihr dabei gewesen.
Stadtgeschichte Aarau. Podcast.